SRF 1.
Guten Morgen. Wir berichten gleich über die groß angekündigte Dopingbeichte von Lance Armstrong. Der Ex-Profi gesteht im Fernsehinterview, gelogen zu haben, und markiert den reuigen Sünder. Dann das algerische Militär unterbricht seine Angriffe gegen die islamistischen Geiselnehmer in der Nacht. Und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird er der neue Eurogruppenchef, der Holländer Jeroen Dijsselbloem. Das Wetter heute, es bleibt kalt bei minus 2 Grad. In den Bergen ist es recht sonnig, im Mittelland am Morgen noch neblig. Am Mikrofon heute Morgen Nicoletta Cimino. Ja, ich habe gedopt. Ex-Radprofi Lance Armstrong hat im Gespräch mit der berühmten US-Talkmasterin Oprah Winfrey zum ersten Mal gesagt, wie es wirklich war. Das Gespräch wurde in der Nacht auf heute ausgestrahlt. Beat Zoltermann.
Oprah Winfrey kam ohne Umschweife gleich zur Sache.
Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
Ja, er habe verbotene Substanzen eingenommen, um bei Radrennen besser abzuschneiden, gab der frühere Profi Lance Armstrong zu. Auch die weiteren Fragen beantwortete er jeweils mit Ja. Eigenblut, Cortison, Wachstumshormone, EPO, ja, alles genommen. Nur einmal sagte er Nein.
In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? 7 times in a row.
Not in my opinion.
Nein, ohne Doping hätte er die Tour de France nicht 7-mal gewinnen können. Armstrong saß mit Hemd und blauem Kittel auf einem Stuhl, rang nach Worten, aber kämpfte nicht gegen die Tränen.
I view this situation as, one big lie.
Es sei alles eine große Lüge gewesen. Armstrong nahm alles auf sich, er beschuldigte niemanden, den Radweltverband UCI nahm er in Schutz. Er entschuldigte sich bei denen, die er in der Vergangenheit angegriffen hatte, weil sie sagten, er habe gedopt. Dopingtests würden heute funktionieren, sagte er. In seinen Comeback-Jahren 2009 und 2010 sei er clean gefahren. Winfrey fragte erstaunlich hartnäckig und direkt. Armstrong antwortete schlüssig, auch wenn man den Eindruck während der ganzen 90 Minuten nicht losbekam, dass Armstrong wie früher sehr genau wusste, was er sagen wollte und was nicht.
Beat Zoltermann war das über die Dopingbeichte von Lance Armstrong. Der Medienwirbel im Vorfeld dieses TV-Interviews war riesig und eigentlich wusste man ja schon seit Anfangswoche, dass Armstrong gestehen würde. Ich fragte darum Sportredaktor Uli Reist, was er denn jetzt Neues während des Interviews erfahren habe.
In diesem Teil des Interviews ehrlich gesagt nichts. Letztlich hat Armstrong das zugegeben, was ihm schon bewiesen worden war. Er hat den reuigen Sünder markiert. Und Beat Zoltermann hat das angesprochen. Wichtig für ihn vor allem ist, dass er in Sachen Kommunikation nun wieder die Führungsrolle übernommen hat. Lance Armstrong hat bereits während seiner Karriere immer alles kontrolliert und nun ist er auch mit diesem großflächig inszenierten Interview sozusagen wieder der Chef im Feld.
Und was bringt ihm dieses Geständnis schlussendlich, neben ihm, dass das Image vielleicht auch ein bisschen aufgebessert wird wieder?
Das ist schwierig abzuschätzen. Er hofft natürlich nun nicht mehr als Unperson zu gelten. Er habe einfach das getan, was andere auch taten. Nur halt perfekter, wie es seine Art ist. Und mit diesem Geständnis will er auch weiteren Schaden von seiner Krebsstiftung abwenden. Und vor allem hofft er, dass allfällige Schadenersatzforderungen kleiner werden und möglicherweise auch die lebenslange Sperre reduziert wird. Armstrong möchte sich auch wieder im Triathlon bestätigen. Das Geständnis birgt allerdings auch eine gewisse, respektive eine große Gefahr. 2006 hat Armstrong unter Eid jegliches Doping abgestritten. Juristen sind sich nun aber nicht einig, ob das als Meineid gilt oder ob es verjährt ist.
Uli Reist, morgen wird ja noch der zweite Teil des Interviews ausgestrahlt. Welche Fragen sind denn jetzt noch offen?
Ja, die ganz große Frage, die steht noch aus, wer beim Radsport-Weltverband UCI wann was gewusst hat. Die UCI hat, bevor sie Armstrong die 7 Tour de France-Titel aberkannte, Hinweise auf Doping bei Lance Armstrong mehrmals ignoriert oder gar abgestritten. Und die Klärung dieser Frage, die dürfte dann deutlich mehr Staub aufwirbeln als das heutige Geständnis.
Sagt Sportredaktor Uli Reist. Nach der Militäraktion gegen die Geiselnehmer in einer Erdgasanlage in Algerien sind die Meldungen aus dem nordafrikanischen Land nach wie vor widersprüchlich. Mehr dazu in den Nachrichten mit Markus Amrain.
So gibt es beispielsweise verschiedene Angaben zur Zahl der Toten. Unklar ist auch, wie viele Geiseln freikamen. Die USA, Großbritannien und Japan übten scharfe Kritik an der Befreiungsaktion des algerischen Militärs. Die französischen Soldaten in Mali haben Unterstützung bekommen im Kampf gegen die islamistischen Rebellen. Eine Kompanie von Soldaten aus Togo ist eingetroffen. Bald sollen weitere Soldaten aus Nigeria folgen. Insgesamt will die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft 3000 Soldaten in den Norden Malis entsenden. Die rund 1400 französischen Soldaten hatten am Mittwoch ihre Bodenoffensive in Mali begonnen. Bei den neuesten Gesprächen über das iranische Atomprogramm hat es offenbar auch diesmal keinen Durchbruch gegeben. Iranische Nachrichtenagenturen melden, es seien weitere Gespräche für den 12. Februar vereinbart worden. In Wien erklärte die Internationale Atomenergiebehörde IAEA, man wisse noch nicht genau, wie das zweitägige Treffen mit iranischen Regierungsvertretern verlaufen sei. Eine IAEA-Delegation wollte eigentlich erreichen, dass sie Zugang zu Anlagen erhält, die möglicherweise militärisch genutzt werden. Die chinesische Wirtschaft hat im letzten Jahr um 7,8% zugelegt, verglichen mit dem Vorjahr. Das teilte das Statistikamt in Peking mit. Dennoch ist 2012 das schwächste Jahr für die chinesische Wirtschaft seit 1999. Die Schweizer Waffenproduzentin Chris will Teile von Pistolen im Wert von 45 Millionen Franken nach Saudi-Arabien liefern. Das hat die Sendung 10 vor 10 von SRF berichtet. Kritiker monieren, Saudi-Arabien verkaufe zum Teil Waffen nach Syrien weiter. Wegen des starken Schneefalls hat der Flughafen Basel-Mülhausen am Abend den Betrieb eingestellt. Seit 5 Uhr sind Starts und Landungen wieder möglich. Es gibt aber noch Verspätungen und einzelne Annullierungen. Zu großen Behinderungen führte der Schnee gestern auch auf dem Flughafen Zürich. Dort mussten die Reisenden Verspätungen von bis zu 90 Minuten in Kauf nehmen. Mehrere Flüge wurden annulliert.
Freitagmorgen 7:07. Wir haben in den Nachrichten schon kurz darüber berichtet, die algerische Armee hat ihre Operation zur Geiselbefreiung im Südosten des Landes in der Nacht unterbrochen. Sie belagert das von Terroristen besetzte Gasfeld weiter. Einige Geiseln seien offenbar freigekommen. Martin Durre.
Es fehlt nicht an Quellen, an Aussagen und Schilderungen. Was fehlt, ist Gewissheit. Noch ist unklar, ob überlebende Terroristen mit Geiseln geflohen sind oder sich noch auf dem Gasfeld verschanzen. Ein Vertreter der algerischen Sicherheitskräfte spricht von 30 Geiseln, die bei der gestrigen Militäraktion ums Leben kamen. 7 davon sollen Ausländer gewesen sein. Auch 11 Terroristen seien erschossen worden. Ein irischer Techniker, der sich im allgemeinen Chaos befreien konnte, will mehrere Jeeps gesehen haben, in denen viele der ausländischen Geiseln weggebracht werden sollten. Die Fahrzeuge seien durch den Armeeangriff in Flammen aufgegangen. Diese Aussage stimmt mit einer algerischen Quelle überein, die sagt, die Armee hätte angegriffen, als die Terroristen in einem Konvoi fliehen wollten. Wenn die algerischen Angaben stimmen, sind die Terroristen aus Libyen ins Land gekommen. Offenbar unversehrt konnten hunderte algerischer Arbeiter auf dem Gasfeld befreit werden. Die USA, Großbritannien und Japan haben die überstürzte algerische Befreiungsaktion scharf kritisiert. Sie waren vor der Operation nicht informiert worden.
Seit Wochen wird spekuliert, ob der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als Chef der Eurogruppe antreten wird. Nun hat der Niederländer sein Interesse an diesem Amt signalisiert. Aus Amsterdam, Elsbeth Gucke.
Eine Scheindebatte wolle er vermeiden, sagte Finanzminister Jeroen Dijsselbloem gestern im niederländischen Parlament.
Ich vornehmens bin, um mich morgenmiddag zu kandidieren.
Deshalb wird er heute Freitag offiziell seine Kandidatur bekannt geben. Da es keine formellen Gegenkandidaten gibt, ist es höchstwahrscheinlich, dass der schlaksige 46-jährige Lockenkopf am kommenden Montag als Nachfolger des Luxemburgers Jean-Claude Juncker zum neuen Mr. Euro gewählt wird. Schließlich erfüllt Dijsselbloem eine der wichtigsten Voraussetzungen für dieses Amt. Er kommt aus einem kleinen Land, das noch immer über die höchste Kreditwürdigkeit verfügt. Der studierte Landbauökonom Dijsselbloem saß 12 Jahre für die Sozialdemokraten im Parlament in Den Haag. Vor 2,5 Monaten, beim Antritt der neuen Regierung, wurde er zum Finanzminister ernannt. In dieser kurzen Zeit machte Dijsselbloem in Brüssel Eindruck als sachlicher und konstruktiver Denker, der zudem mehrere Sprachen spricht. Seine großen europäischen Ambitionen werden ihm in seiner Heimat aber auch übel genommen. Die einen Kritiker befürchten, dass ihm das arbeitsintensive Amt des Eurogruppenchefs keine Zeit mehr lässt, die marode niederländische Staatskasse ins Lot zu bringen. Andere haben Angst, dass der hohe Posten von Dijsselbloem Premier Mark Rutte hindern könnte, sich weiterhin kritisch gegen die EU zu äußern.
In die Höhe bauen, das würde in der kleinen, dicht besiedelten Schweiz viel Wohnraum schaffen, das zeigt eine neue Studie. Für den Gewerbeverband belegt diese Studie, dass es die umstrittene Revision des Raumplanungsgesetzes nicht braucht. Die Befürworter eines neuen Raumplanungsgesetzes hingegen kontern, nur verdichtetes Bauen reiche nicht, um die Zersiedelung zu bremsen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Ein bis zwei Stockwerke pro Gebäude mehr und es könnte enorm viel zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Experten der Hochschule für Wirtschaft Zürich rechneten aus, dass damit allein in Zürich ein Fünftel des künftigen Bevölkerungswachstums aufgenommen werden könnte. Das Potenzial sei schweizweit hoch, ist Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, überzeugt.
Wir haben auch andere Großstädte angeschaut und festgestellt, dass in den Städten Basel und Bern das Potenzial sogar noch höher ist. Und ich denke, dass eben auch in Gemeinden ein Potenzial vorhanden ist.
Der Gewerbeverband wehrt sich gegen die Revision des Raumplanungsgesetzes. Er will überdimensionierte Baulandreserven nicht reduzieren. Der Gewerbeverband unterstützt aber verdichtetes Bauen und sieht in der Studie Argumente, um dies zu erreichen, ohne Gesetzesrevision.
Unsere Studie zeigt, dass mit der Verdichtung erhebliches Wohnraumpotenzial verfügbar ist und wir meinen, dass ein großer Teil des Bevölkerungswachstums damit aufgefangen werden kann.
Falsch, kontert Raumplanungsexperte und Geschäftsführer des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins Hans-Georg Bechtold. Das Potenzial des verdichteten Bauens verkleinere den Druck auf die Bauzonen im Grünen nicht.
Das Bauen auf der grünen Wiese ist im Normalfall einfacher, billiger, weniger aufwendig und vor allem eben auch verbunden mit einer in der Schweiz immer noch höheren Akzeptanz der Bevölkerung.
Deshalb brauche es Anreize, im Inneren der Ortschaften verdichtet zu bauen.
Wenn Sie außen diese Entwicklung nicht mehr zulassen an den falschen Standorten, dann wird sich doch automatisch die Entwicklung nach innen richten.
Und dies sei nur mit einer Verkleinerung der Bauzonen zu erreichen. Das Ziel ist für Befürworter und Gegner der Raumplanungsrevision das gleiche, verstärkt verdichtet bauen. Die Befürworter aber wollen es erreichen, indem sie mit der Gesetzesrevision den Druck erhöhen. Für die Gegner wiederum müssen vor allem die Bauvorschriften gelockert werden.
Monika Zumbrunn, jetzt zu den Börsendaten und den Wetterprognosen.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.596 Punkten plus 0,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.913 Punkten plus 2,9%. Der Dollar wird zu 93,72 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2546 bzw. zu 1,3388 $. Das Wetter heute in den Bergen und im Süden ist es oft sonnig mit Schleierwolken. Im Mittelland hat es einige Hochnebelfelder. Die Temperaturen minus 2 Grad im Norden und plus 7 Grad im Süden.
Das war heute Morgen. Verantwortlich ist Simon Weber. Am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.